SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 13.
26. Am anderen Tag langte die Kunde an, dass sich der Baron und sein kaum dezimiertes, siegreiches Regiment auf dem Rückweg befanden nach Wien. Und dass ihm die Boten wohl kaum eine Woche vorauseilten. Er forciere den Marsch, so gut es die Karren zuließen, die erleichtert waren von Proviant und Munition, im Wechsel beladen aber mit Männern, denen nun Füße und Beine fehlten, die im Wundfieber lagen oder denen der Sinn aus dem Schädel getrieben war, noch eine Richtung zu finden, zu folgen einem Befehl. Denn was scherte es den Baron, dass die Halbblinden, welche man an einem Strick in der Hand hintanführte, ob der Hast ins Straucheln gerieten, wenn er dafür einen Umlauf der Sonne früher seinen liebreizenden Kriegslohn würde beanspruchen dürfen. Ich freilich hastete weiterhin über die Felder hinaus, so oft als möglich, noch Amalia ledig zu treffen, fand jedoch bereits meinen Zutritt verwehrt. War's, weil man Amalia in Beschlag genommen, sie gebührlich zur Braut des Barons zu bereiten? War's, weil Amalia leid war, sich leibhaftig meiner Verzweiflungsoffensiven zu erwehren und sie nun Vorwand genug besaß, sich dieser nicht mehr auszusetzen? Es lag kein Billett mehr in unserem Eichenversteck und kein Tuch war mehr an den Knauf der versperrten Pforte geknüpft. Und ich war's froh, nicht kennen zu müssen, welche der beiden die wahre Erklärung sei. Ferdinand allein erfuhr von diesem Einschnitt, und auch nur, dass ich mich auf einmal früh abends wieder rechtzeitig in den Stadtmauern fand, mit ihm zechen zu gehen, und dabei dem Trank zusprach in offensichtlicher Hatz nach leider arg flüchtiger Besinnungslosigkeit. Nach meinen Beweggründen aber fragte Ferdinand nie, was just der Grund war, mich in seine Gesellschaft zu wagen. Ich konnte es freilich nicht lassen, noch immer des Meisters Zeitungen gründlich durchzublättern und musste mir alsbald die erwartete Verletzung zuziehen. Eine Woche nach Rückkehr des Barons erschien die Notiz, dass der Graf von B. die Vermählung seiner einzigen Tochter bekannt gebe mit dem Baron W. noch in diesem Jahr. Es war der Todesstoß für meinen ohnehin im Argen liegenden Seelenfrieden. Närrisch hatte er sich mit letzter Kraft an die Hoffnung geklammert, etwas möge die Vereinbarung des Grafen verändert oder verhindert haben, etwas habe die Beförderung des Barons zu gering ausfallen lassen oder so unverhofft gnadenvoll, dass nun der Baron seinerseits die Ambition höher steckte. Es war ein grundloser, alberner Glauben, gewiss, und ich hatte ihn nie als ganz ernst gefasst, bis die Wirklichkeit der Zeitungsnotiz ihn mir unwidersprechbar widerlegte und ich sinkend, vernichtet empfinden musste, wie viel sich in mir doch auf ihn stützte, welches ohne ihn nun stürzte und brach. Wenn ihr je unglücklich liebtet, sind euch die Mühlenräder des Wahns vertraut, in welche meine Gedanken daraufhin gerieten. Und wenn ihr zu den Auserwählten gehört, welchen dies nie auferlegt, so vermögen alle Worte der Welt euch eh nie mehr denn blasse Ahndung schaffen dieses Fegefeuers. Die größte Verdammnis dabei aber war, dass ich mich nun darin so einsam fand. Ich haderte, zeterte, flehte, beschwor, ich redete ohne Unterlass ein auf Amalia, sie von ihrem fatalen Wege abzubringen, und tat es doch allzeit nur in meinem Geiste, im Selbstzwiegespräch meiner Gedanken. Ich fühlte mein Schicksal in seiner innigsten, dringendsten Angelegenheit mir gänzlich aus der Hand genommen. Denn die eine, die letztlich darüber entschied, durfte ich nicht sehen, nicht berühren, nicht sprechen. Wohl 2 Wochen, 2 verlorene, verschwommene Wochen gab ich mir alle Mühe, mit diesem nagenden Übel in meiner Leibesmitte, diesem galligen Fieber in meinem Gehirn zu vegetieren, bleich, mager, schlaflos, doch irgend am Leben. Es ging nicht. Ich schwöre euch, es hätte mich umgebracht. Und ich sage dies mit aller Bitterkeit der Erkenntnis, wie sehr ich heute wünsche, ebenso sei es geschehen. Doch was ahndete ich damals von dem wahren Preis, als ich befand, so wollte, so konnte ich nicht mehr leben. Leben jedoch müsse ich. Und der einzige Weg, dieses vielleicht noch zu tun, das schien damals, gegen alle Vernunft, alles Verbot, alle Wahrscheinlichkeit, Amalia wiederzusehen. Sie unter vier Augen wiederzusehen und ihr mein Herz auszuschütten, bis sie sich wieder alle Vernunft, alles Verbot, alle Wahrscheinlichkeit meiner erbarmte und unserer Liebe. Oder, auf dass sie den Schlag dieses Herzens wenigstens eigenhändig für immer beende. Ein Sonntag war's, da es mich schließlich zum Stadttor hinaustrieb. Sonntage hatte ich ohnehin hassen gelernt. Auch noch der Ablenkung der Werktätigkeit beraubt, vermochte ein Seelenaufgewühlter wie ich, die Ruhe des Herrn doch nicht zu finden. Am nämlichen Wochenbeginn hatte mein Rast und zielloses Streifen durch die sich dem eitlen Müßiggang ergebende Stadt mich gegen klügeres Empfinden in eine Messe in der Annakirche geführt. Dort wieder zu sitzen, mich meines einstigen fernen Sehnens, des Geschenks unserer ersten Begegnung, unseres ersten Vertrautwerdens zu erinnern und dann in den Bankreihen weit vor mir eine Maid in hellem Gewand zu erblicken, welche, so ich nur die Augen zusammenkniff, flirrend die Züge Amaliens annahm, dies war vollends zu viel für mich und meine Verzweiflung. Ich gab mir, noch ehe Wein und Oblate zu Blut und Fleisch geworden, frevelnd selbst das Ite missa est und eilte zurück ins Haus von Meister Weiz in meine Kammer. Daselbst kniete ich neben meiner Bettstatt nieder, um darunter aus dem hintersten, dunkelsten Eck eine Lade hervorzuschleifen, in welcher sich unter einem verhakten Haufen meiner frühen Blecharbeiten, meiner abgelegten ersten Schöpferspielereien, ein geheimes Werkstück verbarg, welches ich mit Ungeduld herausklaubte und sogleich an eine lederne Schnur geknüpft, um meinen Hals hängte und unter meinem Hemd am Busen barg. Kaum aber war die Lade mit ihren wertlosen Schätzen wieder verstaut, kehrte ich meine Schritte schon erneut zum Haus hinaus. Die Tür zur Stube Meister Weizens stund offen, und ich sah ihn dort, auf dem Haupt gegen jeglichen kühlen Zug eine Schlafmütze statt seiner Perücke, in einem alten Hausrock auf seinem Kanapee liegen und in einem Buch eher blättern denn lesen. Als ich im Begriff war, vorbeizuhuschen, winkte er mir mit beiläufiger Geste und rief mir freundlich nach, »Es ist Sonntag, da stoß dich nicht in deiner Hetz. Es wär schad um meinen geschicktesten Lehrbub.« Ich wünschte, ich hätte wenigstens noch die kleinste, witzloseste Antwort für ihn gehabt. Schließlich sollte dies unser Abschied auf immer sein. Meine Gedanken jedoch eilten meinen Füßen, meinem Leib schon viel zu weit voraus, hatten dies Haus und Heim und seine Bewohner, hatten gar die Mauern der Stadt bereits zu weit hinter sich gelassen, um sich darum noch zu scheren. Lange wollte es mir auch nicht gelingen, die Gedanken einzuholen. War ich durchs Stadttor, hatten sie längst das Glacis gequert und waren halb fort schon über die Felder. Hastete ich durch Gärten, Acker und Flur, hatten sie die Vorstädte schon passiert. Und am Sommerpalais des Grafen von B. eingetroffen, denn freilich war dies unser Ziel, da fand ich sie bereits durch die Pforte der hinteren Gartenmauer gesprungen und nur gelegentlich ungeduldig wieder hervorspitzend auf meine Ankunft. Diesmal aber hielt ich mich nicht auf mit unserem Brieffach, nicht damit, ob eine Tuchbeflaggung mir Eintritt gewähren oder verwehren mochte, denn ich trug am Herzen den freien Zugang. Ich zog unter meinem Hemd jenen verheimlichten Drilling des Schlüssels hervor, welchen ich mir angefertigt hatte, als ich das Schließwerkzeug für Amalia verdoppelte. Warum ich dies damals tat, vermag ich nicht eigentlich zu sagen. Denn als wir uns eben erst das Paradies eröffneten, hegte ich gewiss keine Absicht, dort je gegen Amaliens Wunsch einzudringen. Mir scheint, es war Werk eher meiner Hände denn meines Geistes. Weniger eine Entscheidung, das Feilen eines Schlüsselbartes zu wiederholen, denn absichtsloses Versäumnis, die Arbeit davor zu beenden. Jedenfalls hatte also dieser Schlüssel seither unter meiner Bettstatt gelegen und gelauert. Scheinbar nutzlos, denn wenn Amalia dort nicht meiner harrte, was wollte ich dann im Garten des Sommerpalais? Was ich wollte, als ich ihn nun unter meinem Hemd hervorzerrte und dabei, da es sich an meinem Hals und Schädel verhedderte, vor lauter Hast das lederne Band zerriss, an welchem er hing, was ich wollte, das hätte ich selbst nicht recht auseinanderzusetzen vermocht, außer irgend Amalia näher zu sein, irgend auf eine Begegnung zu hoffen, irgend zu beten, wenn ich nur einmal zurück im Garten sei, möge ein weiterer Weg sich schon offenbaren. Dass dies die Hoffnung eines Narren, wenn nicht eines Irrsinnigen war, wusste ich wohl. Doch stemmte sie sich wenigstens wieder meine nackte Verzweiflung, in welcher ich ein ohnmächtiger, untätiger Narr bar jeglicher Hoffnung war. Einen Augenblick des Schreckens hatte ich noch, als ich schließlich den Schlüssel ins Schloss stocherte. Er wollte sich nicht drehen. Schon fürchtete ich, ich habe ihn nachlässiger gefeilt denn jenen in Amaliens Besitz. Müsse gesenkten Hauptes von dannen ziehen, schmachvoll besiegt von diesem Stück Eisen. Und schlimmerer, zweiter Schreck, bei meinem zunehmend verzweifelten Gerühre hatte der Schlüssel sich so festgebissen, dass ich ihn nicht einmal mehr herauszuziehen vermochte. Und mir dräute, den Ort zwar fliehen, jedoch einen Beweis meiner Anwesenheit zurücklassen zu müssen. Einen Beweis, welcher unangenehmste Fragen nach sich zöge, sollte jemand von den Leuten des Grafen ihn finden, welcher aber vollends zum üblen Verräter würde, sollte ihn Amalia als erste entdecken und somit meinen Verstoß gegen ihr Vertrauen und ihren Willen. Der Schweiß ward mir kalt. Meine Finger fuhrwerkten nur noch planloser an dem Schlüssel herum. Da glitt er ruckartig doch in richtigen Spalt und Stellung und der Riegel schnappte zurück. Es mag Einbildung gewesen sein, dass mir schien, die Tür ließe sich widerwilliger öffnen denn gewohnt. Die Zeit seit meinem letzten Besuch war doch längst nicht genug, um das Holz im Rahmen aufquellen zu lassen, die Scharniere in ächzende Rostbande zu legen, sie mit wuchernden Ranken festzuzurren. Vielleicht stemmte sich ja ein Schutzengel dagegen, in vergeblicher Anstrengung. Ich aber zerrte die Pforte auf und trat in den Garten ein. Hier, in dessen hinterstem, verwunschenstem Teil, schien sich der Herbst schon aus seinen Erdlöchern gewühlt zu haben und begonnen sich am fallenden, faulenden Laub, an erschöpften Käfern und Bienen, an Mäusekadavern zu mästen. Hier gab's nun schon Ecken, aus welchen sich die Schatten selbst zu Mittag nicht mehr vertreiben ließen. Hier legte der Abenddunst einem bereits am Nachmittag eine klamme Hand in den Nacken. Doch anstatt dass jene Kühle auf meine Erhitztheit eine ernüchternde Wirkung hatte, verwirrte sie mir die Sinne noch mehr, betörte mich mit dem wesenden, vergärenden Gift in ihrem Atemhauch. In dieser Benommenheit ließ ich mich wie von einem fremden Willen voranziehen, taumelte gleichsam in Traumgehorsam gen unsere Rosenlaube. Der Weg durchs Grün schien enger, überwucherter denn je. Von allen Seiten reckte sich ungezügeltes Wachstum mir entgegen, griffen Triebe und Zweige nach mir, streiften und stichelten mich Blätter und Dornen, netzten mich Tau und Blütenspeichel. Aus diesem Hohlweg hervorzudringen, war wie eine Befreiung aus begehrlicher Umklammerung. Auch die Rosen des Pavillons hatten zwar begonnen, in ihrem Wuchs die Stränge des menschengezimmerten Gerüsts aufzugeben, und an den Rändern ihrer Blütenblätter nagte, ihren schweren Duft durchdrängte eine dunkelnde Überreife. Doch noch war es wuchernde Zier, nicht verschlingende Herrschaft. Noch waren die Bänke blank und frei, und auf einer von ihnen, jener, welche Amalia und mir stets die Liebste war, ließ ich mich nieder. Doch wenn ich sage, diese Bank wäre frei gewesen, so ist eine halbe Lüge, wenngleich sie mit bloßem Auge nicht zu überführen war. Denn kaum, dass ich mich setzte, hatte neben mir gleichsam schon die Erinnerung Platz genommen. Sie schmiegte sich an mich mit all unseren Liebkosungen und Küssen, mit all den ins Ohr geflüsterten Worten der Hingabe und Liebe. Sie bedrängte mich mit all unseren stürmischen Umarmungen, stieß mich von sich mit all unseren Widerworten, verwehrten Zudringlichkeiten, mit unserem keuchenden, erhitzten Zwist. Ich saß in dieser Versunkenheit, bis mich das Vorrücken der Schatten frösteln ließ. Erst da riss es mich wach aus der Bezirzung dieses Hains, aus dem Schlaf des Vergangenen, riss mich zur Raison meines Wahns. Weiter, musste ich, weiter, fort von diesen versteckten, vertrauten Gefilden, Eindringling nun werden in die vorderen, geordneteren Teile des Gartens, welche fraglos das Hoheitsgebiet waren des Grafen. Alle Larve abgelegt und dem Wahn ins Antlitz geschaut. Ich war entschlossen, Amalia zu suchen, gleich wo sie war, und den Preis dafür zu zahlen. Zunächst vorbei an den verfallenen Mauern einer römischen Ruine, der efeuumrankten Statue eines Fauns vor einer Muschelgrotte, befand ich mich noch geborgen von Gesträuch und Schatten, wandelte auf überwachsenem, weichem Erdreich und blickte durchs Blattwerk, über mir fransige Streifen eines Himmels, welcher sich so satt gesogen hatte mit dunklem Blau, dass er kaum mehr Licht zu halten vermochte. Ich witterte, lauschte in die schwitzende Abendkühle dieser lebenden Gassen hinein und vernahm nichts, denn das träge Summen müden Gefleuchs am Ende seines Tagwerks, das erwachende Krabbeln und Rascheln des ersten Nachtgekreuchs. Ab und an sirrte der Pfeil einer Schwalbe über mir hinweg. Der ein oder andere einsame Vogel im Unterholz chilpte eine letzte Hoffnung auf Gesellschaft für die finsteren Stunden. Doch meine dumpfen, schlafwandelnden Tritte waren das Einzige, was hier ertönte, als Zeichen menschlicher Gegenwart. Kennt ihr es, wenn die Aufgewühltheit so heftig in einem tost, dass die reißende Oberfläche ihrer Strudel und Wogen schon wieder einen Anschein von Glätte bekommt? So ging es mir damals. Meine Aufgeregtheit dröhnte dermaßen in mir, dass sie mich gleichsam betäubte, dass sie eins ward mit jener schläfrigen, wesenden Trägheit um mich herum. Und ich nicht einmal die Hand hob gegen die Gelsen, die sich auf meiner klammen Haut niederließen, sondern zusah, wie sie ihre Rüssel senkten in mein heiß wirbelndes Blut, auf dass sie sich daran einen Rausch antränken. All dieweil aber schlich sich um mich Nüchternheit ein, tauschte sich die Vortäuschung von Natur gegen die Illusion menschlicher Herrschaft. Vor mir breitete sich unverstellt eine mächtige Verleugnung aller Vergangenheit, aller Vergänglichkeit aus. In geraden, gleichmäßigen Bahnen schimmerte mit der Helle von Gebeinen der Kies auf den Wegen im Abendlicht, gesäumt von dunklen Hecken, kantig gestutzt wie Gemäuer, umrahmend leere Rechtecke von Rasen wie Malgrund für gleichsam mit Blumen gepinselte Ornamente. Hier herrschte ein anderer Schlaf. Hier schien alles erstarrt, schien herausgeschnitten aus dem ewigen Wachsen und Vergehen. Die Medusa der Macht hatte alles Lebende hier zu Stein werden lassen. Wie die antiken Götter und Helden, welche in Marmor auf ihren Podesten über die Pfade wachten, in Reih und Glied und spiegelbildliche Paarung gebannt, verdammt zur völligen Reglosigkeit. Befreit waren hier dafür meine Blicke. Mit einem Schlag vermochten sie, die restliche Länge des Gartens zu durchmessen und schauen bis zum Schloss. Das oberste seiner drei Geschosse, sein Dach mit einer weiteren Riege stolzer Statuen, schienen fast wie in Flammen. Ein solch glühendes Rot malte die versinkende Sonne darauf, in solch Gleißen funkelte sie von den Fenstern zurück. Doch schon stund sie zu tief, die an der Fassade heraufkletternden Schatten zurück in die Unterwelt zu drängen. Zwei Stockwerke lagen bereits im Dunkeln, ihre Fenster schwarz und leer, mit einer Ausnahme allein. An der breiten Terrasse zum Garten, ein Stück rechts von der Mittelachse, da erkannte ich zwei der verglasten Türen, aus denen glomm ein warmer Schein. Buchstäblich in einem Augenblick war somit alles gesagt, alles vorgezeichnet. Denn der Garten erstreckte sich menschenleer vor mir. Glatt der kleine, kreisrunde See in seiner Mitte, erstorben dessen Fontäne, verteut die Gondel und ihre Ruder eingefaltet wie die Flügel der Schwäne. Verwaist die Steinbänke selbst von spukhaften Gestalten meiner Erinnerung, unbeschritten die Wege, verstummt ihr Knirschen unter adligen Samtschuhen und den Nagelstiefeln der Gärtner. Und so blieb mir, Motte meines Schicksals, nur eins: hinzuflattern auf jenes eine, menschengezündete Licht. Ich zauderte, schlotterte, schwitzte, ich drückte mich in die Schatten, schlich voran, an die ritzenden, stechenden Hecken gedrückt, fühlte den ganzen Weg die toten Augen der ausdruckslos stolzen Statuen, der schwarzen Fenster des Schlosses auf mir. Doch am letzten Grund meines Busens empfand ich ein Vertrauen in all ihre Blindheit, und es trug mich nicht. Ich erreichte die Treppe, die Terrasse des Schlosses, stund an das schmale Stück Mauer gepresst zwischen zwei Flügeltüren, welche auf letztere hinausblickten, und mir blieben die wenigen, ewigen letzten Fuß zu überwinden zur erhofften Begegnung mit meiner Angebeteten. Alles Geräusch des Abends war mir überdröhnt vom Paukenschlag meines Herzens und von meinen Stoßgebeten an alle Götter, mein vermeintliches Glück möge anhalten. Führen die Himmel Buch, so müssen sich diese meine Beschwörungen gewiss in den Annalen finden des finstersten Fatumhumors. Und der größte Beweis für die Überzeugung, das antike Pantheon sei nichts, denn eine heidnische Erfindung, ist mir, dass damals die Statuen von Venus und Mars nicht in Gelächter ausbrachen, ob meines Feldzugs der Liebe. Denn über mich wachte ja nichts, denn die schützende Hand von Henkersknechten, ihren Verurteilten auf dem Weg zum Schafott vor Unbill bewahrend. Über mein Anschleichen hatte mittlerweile die Sonne ihren letzten Halt am Horizont verloren, und mit ihr war das Feuer aus Himmel und Welt gelöscht. Was nun an letzter Helle noch aus dem tiefen Blau des Äthers, aus dem Grau der Erde zu bleichen hatte, war Nachschein ohne eigenes Leuchten. Umso deutlicher aber zeichneten sich dadurch nun die schwelenden Rechtecke ab, welche der Kerzenschein aus dem einen erleuchteten Salon auf die Terrasse warf. Keine halbe Fassadenlänge und dabei eine ganze Welt entfernt von mir. Drei Fenstertüren hatte jenes Gemach. Drei sich zum Garten hin verbreiternde Portale aus Licht waren auf die Steinplatten davor gezeichnet, in kleinere Vierecke geteilt von dem Rahmengitter der Fensterscheiben. Für einen Moment war meinem überhitzten Gehirn wahrhaft, als könnte, setzte ich einen Fuß in eine dieser Lichtflächen hinein, ich versinken, hinab in infernalische Feuer. Ich presste meinen Rücken an das Stück Mauerwerk und schob mich Zoll um Zoll voran, bis ich den Hals um den Vorsprung zu recken vermochte und heimlich in den ersten der dunklen Räume zu spähen, welche mich von der Quelle des Scheins noch trennten. Das einzige Paar Augen, welches dort zurückblickte, starrte blind von einem Porträt an der Wand, auf einen leeren Tisch, auf verlassene Sessel. Auf Zehenspitzen huschte ich an diesem verwaisten Zimmer vorüber, mich an das nächste Mauerstück zu retten und dort das ganze Spiel zu wiederholen. Zwei schwarze Salons waren es noch, bis ich an jener Wand stund, neben welcher der Kerzenschein herausflutete. Es muss Reisen gegeben haben zu fernen Kontinenten, welche nicht schwerer und größer erschienen, denn dieser eine letzte Schritt, der mir die Entscheidung bringen sollte. Sei es Entdeckung und Festsetzung durch die Lakaien, sei es der endgültige Bruch mit Amalia, sei es gegen alle Wahrscheinlichkeit eine einsame Begegnung Unter- und Überredung, Flucht mit der Geliebten. Die Nachtverwunschenheit der schwarzen Zimmer, des verfallenen Gartens, die ganze Stille und Leere um mich, als sei die Welt allein für die Toten und ihren durchscheinenden, stummen Spuk geschaffen, all dies hatte eine Melancholie gesät in meine Seele. Als hätte ich zu viel gekostet von dieser Dunkelheit, als würde sie mich nie mehr freigeben ans Licht, in ein Heim, sondern ließe mich nur eindringend die Finsterheit tragen in den warmen Schein. Sehnte diese Dunkelheit in mir wahrhaft, Amalia allein anzutreffen zu einer rettenden Unterredung? Müßig ist's, darüber zu resonieren, denn das Erste, was ich über den nun flatternden Schlag meines Herzens vernahm, war die Stimme eines Mannes. Zu leise drang sie hervor, obwohl man die Terrassentüren einen guten Spalt weit geöffnet hatte, die Frische der Abendluft einzulassen, als dass ich ihr Worte einen Sinn gar abgezwackt hätte. Doch ich empfand die anstrengungslose Selbstgewissheit ihres Plaudertons. Darauf aber ertönte Antwort, im Wortlaut gleich unvernehmbar von einer weiblichen Stimme, deren leisestes Flüstern ich besser denn mein eigenes kannte, in der Stimme Amaliens. Mir ward wie einem, der sich unvermittelt schweben findet, verschwunden der Boden unter seinen Füßen, ihn in den Himmel zu heben oder in den tiefsten Abgrund zu schmettern. Meine närrische Hoffnung ward mir erfüllt, meine Hoffnung ward mir vernichtet im selben Streich. Wider alle Erwartbarkeit hatte ich Amalia gefunden, stund lediglich durch eine halboffene Tür getrennt noch von ihr. Doch zerschellt alle Träumerei, ich möge letzte geheime Gelegenheit haben, ihr zuzusprechen, mit allem, was meinen Worten und meinem Leib gegeben war an Verführung. Amalia war in Gesellschaft des Barons. Da verstummte die Stimme meiner mir nun so nahen, so bitter fernen Göttin, und es erhob erneut jene an des Barons. Und da sprach zu mir mein Wahn. Es mag sein, dass dieser Wahn das, was er da sprach, schon lange als erste und wahre Idee bewegte, von mir nur stets geflissentlich überhört. In jenem Augenblick aber, wo ich vor der einzigen anderen Wahl stund, nämlich mit eingeklemmtem Schweif wieder von dannen zu ziehen, zurück in mein stummes Elend, da traf es mich unvorbereitet, gleißend wie ein Blitz, dass weg muß nur der Baron. Lasst Amalia zum Opfer der Heirat entschlossen sein, wie sie nur mag. Was wird's ihr nutzen ohne Bräutigam? Ihr habt's im Guten und Geheimen versucht, wahrlich versucht. Nun, wenn Amalia partout nicht zu überreden ist, so also sorgt selbst dafür. Der Baron muß weg. Das aber schwör ich. Bei jenem Befehl dachte mein Wahn nie an Mord. Zu anderer Zeit, ja, da gestehe ich's frank und frei. Als der Baron im Felde war und ich mit Inbrunst den Tod ihm an den Hals wünschte, da sah ich in meiner Einbildung manches Mal mich in feindlicher Uniform den entscheidenden Streich gegen ihn führen, säbelte ihm Glieder ab, spaltete sein Haupt, drückte mit bloßen Händen die Gurgel ihm ab. Und als er dann trotz all meiner massakrierenden Gesichte im Triumph heimkehrte, da spielte ich manchmal mit dem Gedanken, dem Baron mit Pistole, welche ich weder besaß noch zu beschaffen wusste, Messer oder Knüppel aufzulauern, ihn in die gottverheißene bessere Welt zu befördern. Doch all dies, so bunt und blutig ich es mir ausmalte, war stets nur spielender Auslass für meinen ohnmächtigen Zorn. Und nun? Ja, ich schwöre es, da es mir plötzlich ernst ward mit der Parole, der Baron müsse weg, da hegte ich keine Absicht, ihn aus dem Erdenkreis zu entfernen. Da wollte ich zum Dritten der Schwur, nicht mehr, denn ihn als Amaliens Bräutigam vertreiben, auf dass mir Amaliens Liebe wieder alleine gehöre. Als ich da stund, immer noch stund, die wispernden Stimmen aus dem Salon in meinen Ohren, in Zorn und Furcht, dass der Schritt zur ersehnten Begegnung mit Amalia auch hieße, mich dem Baron zu entdecken und mir somit verboten sei, da überkam ich die Erkenntnis, Eine solche Offenbarung war just mein einer noch möglicher Triumph. Denn sobald der Baron erfuhr, dass Amaliens Herz einem anderen gehörte, mit welchem sie heimlich stelldich einhielt und noch dazu einem von niedrigem Stand, sobald wäre gewiss jeder Gedanke an eine Vermählung mit einer solch treu und ehrlosen ausgelöscht. Nie würde er solches verzeihen, nie sich auf solche Weise zum Gehörnten und Gespött machen lassen. Ihr fragt, verschwendete ich denn keine Gedanken daran, was aus mir werden sollte, wenn ich mich dem Baron stellte, und was aus Amalia, wenn ich derart sie bloßstellte? Nein, nur vage empfand ich eine unberechenbare Gefahr und wischte sie fort mit ebenso vagen Bildern von Flucht. Irgend müsse sich schon alles fügen, war ich überzeugt. Dass ich unbemerkt gelangt war bis zum Schloss, ich dort lediglich jenen einen Schein fand und mit ihm Amalia, die Gesuchte, dass vollends auch noch die Tür offen stund, mir Zutritt zu gewähren. Ach, hätte ich damals doch euren Rattenverstand nur besessen, dann hätte gewiss ich die Falle gewittert, welche stets lauern muss, wenn ein fettes Stück Speck zu unbewacht herumzuliegen scheint. Doch mein Menschensinn war eitel und sonnte sich in den vermeintlichen Beweisen meiner Auserwählt und Überlegenheit. Und also trat ich ins Licht.
27. Freilich war ich darauf gefasst, in jenen Gemächern mein Ungemach zu erblicken, Amalia in Zweisamkeit mit dem Baron vorzufinden. Und es unterschied sich die Szenerie, welche sich meinen vom Kerzenschein fast geblendeten Augen darbot, auch wenig von jener, welche ich mir auf die halb erlauschte Plauderei hin ausgemalt hatte. Man hatte gespeist, wovon die Tafel kündete, mit dezimierten Platten von Fleisch, Fisch und Früchten, den verwaisten Resten auf dem Geschirr. Man trank noch, wie die halb leere Karaffe, die Gläser halb voll mit Wein verrieten. Und auf zwei Fauteuils, welche man etwas abgerückt hatte vom Tisch und der ungnädigsten Helle der Kandelaber, jedoch in vertrauliche Nähe geschoben zueinander, ja, da saßen Amalia und der Baron und saßen, wie ich's befürchtet, vertieft in eine innige Konversation, deren Worte kaum mehr schienen, denn ein Vorwand, saßen Amaliens Hände in die seinen gelegt, die Blicke einander nicht weniger liebkosend und umfangend, die Lippen, Plauderei und Lächeln abwechselnd, in gerade noch den Anstand wahrender Annäherung. Dies alles freilich ließ meine Eifersucht brodelnd steigen, mir die Brust innerlich sengend. Doch auf dies Hochkochen hatte ich bereits vorgelitten. Das eine, was aller Vorbereitung den Stand fortriss, was mich nicht verbrannte, sondern mordete, Amalia wirkte dabei so glücklich. Freilich musste sie dem Baron schön tun, waren Verstellung, der Anschein von Zuneigung jetzt noch nötiger, denn später nach der Vermählung. Und ich hatte ja bereits bemerkt, dass Amalia durchaus genoss vom ernsten und galanten Werben dieses schönen und hochstehenden Mannes, umflattert zu sein, ohne dass ihr Herz es deshalb erwidern musste. Ja, dass der Genuss wohl gerade daher rührte, im Herzen unberührt zu sein. Ein eitles Vergnügen gegen das schwere, aufreibende Hadern, Drängen, Verwehren unserer Liebe. Und doch hatte mein Hochmut unausgesprochen gefordert, wenn schon Amalia sich opfernd nachgab ihrer adligen Verpflichtung, so müsste sie es doch in steter Zerknirschung tun. Und auch im Zusammensein mit dem Baron unter dem dünnsten Anstrich von Gefallen nur ihre wahre Pein hervorscheinen lassen. Vor mir jedoch sah ich eine junge Maid, welche nichts zu kennen schien, denn die Zufriedenheit dieses Moments, welche ein Kleid vom Himmelblau eines Frühlingsmorgens gewählt hatte, im aufrichtigen Wunsch zu gefallen. Schlicht in dessen erster Anmutung eher dem Promenieren im heimischen Garten angemessen, denn einer Abendgesellschaft, doch aus einem fein gewebten Tuch, welches im Kerzenlicht ein warmes Schimmern annahm, und am Dekolleté mit einem Besatz gestickter Rosen. Und in seiner Einfalt wohlweislich verheißend, dass keine Schneiderkunst auf Erden an Kostbarkeit zu übertreffen vermochte, was der Anstand Nämliche zu verbergen zwang. Ein Mädchen sah ich, welches seine Hand, und sei es nur für diesen einen Augenblick, freimütig und gerne in die seines Galans gegeben, welches nicht zurückschreckte, als sein Knie das ihre berührte, welches aufrecht sitzen blieb, makellos in Haltung wie Fasson, während ihr gegenüber sich vorbeugte zu ihr, den dunkel taubengrauen Rock aufgeknöpft, den Degen über die Stuhllehne gehängt, die Perücke ums Geringste verrutscht über einer Stirn, welche einen leichten Schweißglanz unter der Puderschicht ahnden ließ. Hof hielt diese Maid und lächelte, lachte beinahe über eine treffliche Schmeichelei ihres Untertans. Ein lauer Abend war's. Die Hitze des Sommers, die Wärme des Tages wichen in linder Weise, welche noch an kein Frösteln der Nacht des Winters denken ließ. Man hatte köstlich, doch nicht zu üppig gespeist, ohne Sorge zu verschwenden, wie mühsam so vielen im Lande es fiel, sich zu nähren. Man hatte dem Wein zugesprochen, bis er einem Sinne und Leib leicht, schwebend machte, ohne sich dabei trunken zu fühlen. Und nun durfte dies Mädchen hier thronen und ward bewundert, ward geliebt wohl von diesem Mann, den die ganze Welt so schätzte und der ihr Herz dennoch mit keinem Jota von Demut und Begehren beschwerte. Für diese Stunde war ihr vergönnt, ihre Huld nicht zu geizig, nicht zu freigebig zu spenden oder vorzuenthalten, ganz wie es ihrer Laune beliebte. Und also war dies Mädchen, war Amalia, in jenem Augenblicke glücklich. Das aber konnte ich ihr nicht verzeihen. Hätte ich euch nicht rücksichtsloseste Ehrlichkeit geschworen, so wäre ich mehr denn versucht, nun zu verschweigen. Nicht mein großes Vergehen, dies kündigte ich zu lang ja schon an, und solch großem, übergroßem Sündenfall und dessen Beichte eignet ja nahezu etwas Nobelndes. Allemal ist solch Verbrechen durch seine schiere Ungeheuerlichkeit wie aus aller Welt und Zeit, aus allem selbst gehoben, so dass man das Geständnis »Ich tat es« zwar sprechen mag, es aber doch ist, als spräche man von einem Fremden. Die kleine Schande jedoch, die empfinde ich noch ganz nah und heiß in meinem Busen, und sie verlangt ungleich mehr danach, mein leicht zu hütendes Geheimnis zu bleiben. Die Schmach nämlich, welch Befriedigung ich empfand, ich, der sich doch über alle Maßen liebend wähnte und der allzeit beschwor, nichts zu wünschen, denn Amaliens Glück, ich, welch Befriedigung also mich durchflutete, als ich Amaliens kleine, augenblickliche Zufriedenheit vernichten und in Schrecken zu verwandeln vermochte. Der einen lüftenden Spalt offenstehende Flügel der Terrassentür ließ sich ohne das geringste Aufstöhnen der Scharniere, Scheppern der Scheiben ganz aufziehen. Mein erster Schritt über die Schwelle, auf den Marmor, hinein in die schimmernde Bronzehelle des Salons gelang so lautlos, dass ich schon gänzlich und leiblich in dem Raum stund, mir das lebende Bild darin zu besehen, während ich selbst immer noch unbemerkt war. Und lautlos war auch noch mein nächster, nähernder Schritt, welchen ich, wie willenlos an einer Schnur vorwärts gezogen tat, hinzu auf jene Szene, welche mich doch abstieß, dass ich schier glaubte, es müsse mir die Rippen ums Herz zermalmen. Mit mir jedoch war auch ein Hauch der einbrechenden Nacht hereingekommen zur Tür, und dieser hatte sich an mir vorbeigedrängt, klamm und ausgezehrt nach den reichen Resten auf der Tafel zu tasten. Dabei hatte sein Saum die Kerzen gestreift und zum Schaudern gebracht. Das Flackern hatte Amalia wie den Baron aufblicken lassen und mich Schatten bei ihnen im Gemach stehen sehen. Amalia entfuhr ein unwillkürlicher, sogleich abgebrochener Schrei. Ich vermag nicht zu sagen, ob es war, weil sie meine Erscheinung, staubig, bleich, derangiert von dem langen, heißen Tag und meinem langen, heißen Zorn im ersten Moment für einen Geist oder einen Räuber halten musste, oder gerade weil sie sogleich mich erkannte. Der Baron indes fuhr wortlos auf. Was er in mir sah, war seiner Miene gar leicht abzulesen. So kurz hielt sie sich mit der ersten, überrumpelten Verblüffung auf, bevor sie eine angewiderte Empörung überkam. Ich war ihm ein dahergelaufener Lump, war unbotmäßiges Ungeziefer, welches sich erdreistete, ihn in heiligster Stunde zu stören, etwas, das fraglos, verjagt, zertreten gehörte, sich jedoch derart weit unter seiner Würde befand, dass seine Hand erst in einem Nachgedanken überhaupt nach dem Degen fasste.
»Was?« hob er zu brüllen an.
Doch da machte ich seine Fassungslosigkeit komplett und ließ ihn verstummen, innehalten. Denn dass da ein Lump zur Tür hereinspazierte, mitten ins traulichste Diner, war eine Ungeheuerlichkeit. Dass dieser menschliche Unrat jedoch ihn, den Baron, nicht mehr denn eines flüchtigen, abschätzigen Blickes würdigte, um sich dann wie selbstverständlich dessen Versprochener zuzuwenden, das allein wäre schon endgültig zu starker Tobak gewesen. Vollends jedoch musste unser Baron alle Gesetze von Himmel und Erde ausgehebelt glauben, als ich Geschmeiß, die Tochter des Grafen nicht allein grad heraus, sondern in tiefster Vertrautheit beim Namen ansprach. »Amalia«, sagte ich, und bei allem Orkan in mir verstand ich doch hinreichend, was just die enormste aller Unverschämtheiten sein musste, dass ich es mit größtmöglichem Gleichmut tat. Beinahe jedoch hätte ich's damit überreizt. Für 2, 3 Liedschläge nur versetzte es dem Baron einen Streich, dass er starr und stumm einfror auf seinem Fleck. Doch nicht weniger schlagartig schienen seine eisigen Bande gesprengt, und war er drauf und dran, sich auf mich zu stürzen und mir mit einem Stoß des Degens den Garaus zu machen. Ach, ihr ahndet's. Heute sehe ich, welch Mildtätigkeit es gewesen wäre, mich sterben zu lassen als Märtyrer meiner irrgelaufenen Liebe. Allein Amalia revidierte dies heilsbringende Todesurteil. Amalia fuhr dem Baron in seine Parade, ganz leise, und ohne sich zu erheben, ja nahezu regungslos. Denn sie antwortete in einem mehr resignierten denn enttäuschten, ungehaltenen Ton, als wisse sie, welch Schicksal sie uns allen damit unterzeichne, antwortete mit meinem Namen. Das aber brach dem Baron jenen letzten Halm des Hals in seiner einzig und ehrengeglaubten Ordnung. Dass Amalia sich ansprechen ließ von dieser Kreatur, dass sie dies Unwesen beim Namen kannte, dass sie jenen Namen sprach und dass sie es ohne Herablassung tat.
»Ihr kennt diesen«, herrschte er Amalia an, »kein Wort finden, keines, welches er in Gegenwart einer Grafentochter zu äußern sich gestattete, für das, was ich sei. Sie«, in trauriger Schicksalsergebenheit, jedoch, und sei sie dafür auf ewig gesegnet, auch mit stolzem Trotz, nickte. Zwischen uns drei trat ein Schweigen. Allesamt stunden und saßen wir da wie Komödianten, welche auf die Bühne gestolpert waren, in der dramatischsten Szene des gesamten Publikums Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ohne auch nur eine Zeile des Stücks für sich zu wissen. Uns allen waren die Worte, die Taten ausgegangen, welche uns die Welterfahrung in die Rollenbücher geschrieben, und wir hinausgetreten in etwas Ungekanntes, verdammt dazu und frei, unser eigenes, Neues zu empfinden, zu schreiben. Es schwieg der Baron, es schwieg Amalia, es schwieg meiner selbst. Doch in mir hob an die vermaledeite Stimme meiner Eifersucht. Allem offen wären die folgenden Akte gewesen, hätte nicht just sie als Erste sich eingebildet, Text und Fortgang zu kennen, weil sie immer und ewig schon jeglichen Text, jeglichen Fortgang kannte. »Ich bin ihr Liebster«, ließ sie mich sprechen.
Den Blick hielt ich dabei fest auf den Baron, und erst als ich meine Worte ihm ganz eingesunken wusste und seine Fassungslosigkeit blühen sah, da wandte ich mich auch mit einem triumphierenden Grinsen zu Amalia. Jetzt war es heraus. Jetzt waren all ihre Opfer am Altar der Vernunft, der Pflicht, der Konvention in den Staub gewischt und bespien. Dies ihrer besonnenen Bedingtheit. Amalia rührte sich nicht. Doch etwas sah ich brechen in ihren Augen. Kein Vorwurf blickte da auf mich zurück, sondern allein eine grenzenlose Enttäuschung, ein tödlich verletztes Vertrauen. Oh, wie dies meine Wangen glühend, meine Augen glänzend machte. Habt ihr je etwas getan, das ihr in tiefster Seele empfandet als falsch und zerstörerisch und das doch den blutigsten, moralfernsten Hunger eurer Tiernatur so tief und triefend befriedigte? Es ist die furchtbarste und erhabenste Empfindung. Meine Worte allein hätten sich wohl zu mehr nicht angeschickt, denn dem Baron ein irres Lachen zu entkitzeln. Zu unglaublich mussten sie scheinen. Kein Quäntchen ernster zu nehmen, denn hätte ich eben verkündet, ich sei ein Besucher vom Mond. Doch der Baron bemerkte, was wortlos hin und her ging zwischen Amalia und meiner selbst, und dies ließ ihn stutzen. Mit großer Beherrschung wandte der Baron sich zu Amalia, und stahlkalt war seine Frage. »Spricht dieses Gesindel die Wahrheit?« Amalia senkte die Augen und schüttelte verneinend ihr Haupt. »Liebt ihr das?« setzte ihr Verlobter nach, wenig zufrieden mit dieser schwachen Antwort. Amalia blieb stumm, schüttelte erneut nur den gesenkten Kopf. »Sagt es«, insistierte der Baron, sich allmählich zu ungeduldigem Zorn erwärmend. »Ist der da euer Liebster?« Und er zeigte auf mich. Amalia murmelte etwas, doch abermals war es unvernehmbar. »Wie?« herrschte ihr Versprochener. Nun drohte er ungehalten zu werden. Ahndete man, was dieser so formvollendete Mann im Schlachtengetümmel offenbaren mochte. Amalia konnte nicht länger schweigen. Doch nicht den Baron blickte sie an, als sie das Haupt hob und trocken und deutlich ihre Antwort sprach, sondern mir schaute sie fest in die Augen mit einem ihrem Mund widersprechenden, hoffenden Flehen, ich möge und müsse verstehen, welcher Zwang sie dies eine Wort sagen ließ und wie ich's zu nehmen habe. Dies, nein. Es war gelogen, freilich, war Theater allein für den Baron. Dennoch kam es ihr schwer über die Lippen. Litt Amalia sichtlich so erbarmungswürdig an diesem Verrat, dass ich überzeugt bin, nichts hätte sie, anders denn einst Petrus bei seiner Verleugnung des Herrn, zu bewegen vermocht, ihn zu wiederholen. Doch glaubt nicht, mich hätte ihr um Verzeihung bettelnder Blick zu Verständnis gerührt, zu Mitleid gar. Ich empfand allein Verletzung und Zorn, dass Amalia es überhaupt möglich war, unsere Liebe zu verneinen, ihrer Brust, ihrer Kehle, ihrem Mund dieses vernichtende Wort abzupressen, ohne dass es sie dabei zerfleischte. Hieß dies allein nicht im Grunde schon, dass sie der Wahrheit entsprach, diese Lüge? Und sehe, der Baron hörte darin allemal ausreichend Wahrhaftigkeit. Es war dies Nein, so oder so eine Unterwerfung, war mindest ein Einverständnis, der Form halber das Ungeheure, Undenkbare in Abrede zu stellen und die bestehende Ordnung nicht aus den Fugen zu hebeln. Der Baron nahm seine Hand vom Degenknauf. In seinen Augen blitzte freilich noch genug Lust, mich tödlich zu strafen, wie eine Wanze zu zerquetschen. Doch entschied er wohl, seine wahre Waffe gegen meine Prahlerei sei, auf Amaliens Nein zu hören und mich nicht wie einen Rivalen zu behandeln, sondern lediglich als unwürdigste Lästigkeit. Von einem Baron vernichtet zu werden, wie eine bedrohliche Hornisse, wäre schon zu viel der Ehre. Die größere Schmach aber, mich wie einen störenden Käfer allein des Verscheuchens wert zu finden. Genug der Komödie«, zischte er mich an. Er hatte seinen unverschämten Spaß. Nun sei er froh, dass Irre und Narren es nicht lohnen, sich an ihrem Blut die Hände zu beschmutzen oder die Mühe eines Strafgerichts an sie zu verschwenden. Trollt euch! Ich verharrte. Der Baron tat einen Schritt auf mich zu. Er hatte mir eine Gelegenheit gegeben, die Sache so flink und würdelos zu beenden, wie mein Hereinplatzen sie begann, und sie damit unser aller Vergessen anheimzugeben. Das sprach aus seiner Miene. Doch dazu, dass seine Geduld dünn und spröde war und er allemal noch bereit, mich gewaltsam von hier zu heben. Mag sein, sonst hätte die Peinlichkeit der Szene genügt, meinem Gemüt jenen Hauch Abkühlung zu fächeln, um einzugestehen, dass hier nichts auszurichten war für meiner selbst, denn allenfalls weitere Zerstörung. Die Herablassung jedoch im Gebaren des Barons, diese ekle Gewissheit, mit mir um den Besitz Amaliens nicht einmal streiten zu müssen, diese Verhöhnung jeden Anspruchs meiner Liebe, meiner bedingungslosen Liebe, das kitzelte meinen Stolz und Trotz. So sei's. Wenn Zerstörung das Einzige war, welches ich mir hier noch zu gewinnen vermochte, dann wollte ich die Zerstörung von bitterstem Herzen willkommen heißen. Ich verharrte und entzog dem Baron meinen Blick, schaute allein mit herausforderndem Grinsen auf Amalia. Der Baron kam auf mich zu, mich am Schlafittchen zu packen und in verächtlichem Bogen auf die Terrasse hinaus zu befördern. »Es reicht!« Mit Genugtuung vernahm ich, wie sehr ihm meine gleichmütige, überlegene Unbeugsamkeit eine Distel war unter dem Sattel seiner Beherrschtheit. »Scher er sich in die Stadt zu den Grabennymphen! Syphilitische Metzen gibt's da für ihn gerade genug.« Mittlerweile war er hinreichend genaht, jeden seiner Sätze mit einem Tritt nach mir zu interpunktieren. Seine Hände wollte er sich an mir nicht schmutzig machen. Ich aber, ohne vom Fleck zu weichen, entwand mich dieser Tritte mit spottender Leichtigkeit und blickte noch immer alleine Amalia in die Augen. Amalia ahndete etwas in seinem Ton, in meinem Betragen. Etwas, das ihr befahl, aus dem Schweigen zu brechen, zu welchem sie verdammt war, da ihr Herz ihr verbat, die Partei des Barons zu ergreifen und ihre Vernunft sich offen auf meine Seite zu schlagen. Sie erhob sich, dem Baron meiner selbst uns beiden Einhalt zu gebieten, wie auch immer sie's nur vermochte. Doch noch ehe Amalia ganz aufrecht stund, hatte der Baron schon nachgesetzt. »Eine wie sie«, und er wies ohne zu schauen hinter sich auf Amalia, »werdet ihr nie haben.« Was über mich kam in jenem Moment? Oh, wie habe ich wieder und immer wieder vergeblich nach einer nennbaren Antwort darauf gesucht und somit nach Hoffnung auf eine Erklärung, wenn schon keine Entschuldigung. Gewiss, mein vermaledeiter Stolz war's und meine Eifersucht, der Eifer mit dem wenigen, kläglichen, was ich an Waffen besaß, dem Baron einen empfindlichen Streich zu versetzen, ihm seine Überheblichkeit auszutreiben. Obgleich ich längst erkannte, dass sein Dünkel die Larve der Vornehmheit abgelegt hatte und vor mir jener Mann stund, der im Feld hunderttausendfach den Tod sah, dem Tod trotzte, den Tod befahl. Allein als ich sprach, was ich dann sprach, da sah ich noch immer nicht dem Baron in die Augen, nein, da schenkte ich ihm keinerlei Achtung. Da blickte ich einzig und tief in Amaliens Blick, und ihr, zweifelsohne, galten die Worte, galt der falsche Triumph und die schäbige Verletzung in ihnen. Ihr eigentlich wollten diese Worte ein Weh zufügen, ihr, ihrer Vernunft, ihrer Bedingtheit, ihrer Kapitulation vor der höfischen Ordnung. Vor allem aber, und achtet nicht meiner stillen Zähren, meines erstickten Seufzens. Ich versprach euch die Beichte, und als ich's tat, musste ich doch ahnden, dass sie mich einst klein, elend, widerlich vor euch kauern ließe. Vor allem aber waren meine Worte Ausdruck eines Verlangens, jenen Stich von Amaliens größter Anmaßung zu retournieren, waren meine Worte der Versuch, Amalia bitter und hart zu strafen für die Unverschämtheit ihres vorigen Glücklichseins. und so sprach ich, lachend, ich hatte sie. Das war so viel der Dreistigkeit, dass es dem Baron den Atem verschnappte und seinen Deichen der Beherrschung alle Stützen fortdrosch, eine Springflut von Hass und Wut freistürzend. Weggeschwemmt war aller Gedanke, es bei Tritten, Backenstreichen vielleicht zu belassen. Herumwirbelte er, zurück dorthin, wo sein Degen an der Fauteuillehne hing, um, ich bin's gewiss, mich zu strafen, allein für die ungeheuerliche Anmaßung einer solchen Lüge. Mir zur schändlichen Vertreibung ein paar blutige Schmisse auf den Weg zu geben, deren Narben mir noch lang die Erinnerung in die Haut schreiben sollten, dass ich meinen ungeheuren Scherz mit dem Falschen getrieben. Ich freilich in jenem Augenblick hätte den Stahl in meinem Busen willkommen geheißen, war drauf und dran, mein Hemd aufzureißen und meine bloße Brust zum willigen Ziel darzubieten, halb um meine eifersüchtige Rache an Amalia vollkommen zu machen, um im letzten größten Trotz sie mit ansehen zu lassen, wie ich meine innere, beleidigte Verletztheit zu äußerem Bild und Wahrheit machte und zum Opfer ward ihrer Weigerung, meine Unbedingtheit der Liebe zu teilen. Halb aber, weil der Kern wahrhafter Liebe in mir erkannte, wie sehr ich solche Bestrafung verdiente, für das mutwillige Leid, welches ich Amalia angetan, weil mich eine Scham überkam, mit welcher ich nicht glaubte, weiter leben zu können, als ich in Amaliens Antlitz sah, was meine Worte anrichteten in ihr. Mein Eindringen in das Sommerschloss, meine Entblößung unserer Bekanntschaft, Liebschaft vor dem Baron, das hatte ihr seelentiefe Enttäuschung bereitet, hatte ihr das Vertrauen gebrochen, ich wäre zu Übereinkünften fähig, keine Rücksicht gegenüber ihrem Willen. Doch war dies noch wie die Enttäuschung einer Mutter ob des Kindes, welches in tollendem Ungehorsam wertvolles Porzellan zu Bruch brachte. Nun aber war es die Entdeckung, dass das Kind in purer, absichtsvoller Bosheit ein Tier verstümmelte. War es die Erfahrung, dass meine sogenannte Liebe sie, Amalia, lieber vorsätzlich versehrte und peinigte, denn ihrem vollkommenen Besitz zu entsagen. Ein ungläubig begreifendes, zu Tode betrübtes Entsetzen erfasste Amaliens Miene. Meine zerrissene Seele wollte jubeln in ihrem blindgierigen Teil ob des vollbrachten Werks der Zerstörung, wollte im Boden versinken mit allem, was in ihr selbstlos und mitfühlend war. Doch auch der Baron, nach seinem Degen greifend, erblickte Amaliens Antlitz. Und er verstand nicht. Er erkannte allein, dass meine Worte in Amaliens Gemüt heftigste Wirkung zeitigten. Eine Wirkung, wie er sie bloßer Lüge nicht zuschreiben mochte. Für ihn, in seiner Rage, in diesem Erdrutsch von unglaublichen Beleidigungen, Unverschämtheiten, konnte Amaliens sichtliche Getroffenheit nur das eine, letzte, vollends Unfassbare bedeuten. Meine Worte sprächen die Wahrheit. Amalia und ich erkannten zur gleichen Zeit, welcher Irrglaube da kam über den Baron, und was das Absprengen seines ewigen Panzers der Beherrschung freilegte. Da hatte der Baron bereits halb die Klinge aus der Scheide gezogen, und da war kein Spalt der Gelegenheit mehr, ihm auszureden, seine Täuschung. Da hatten, vor unserem Begreifen, sein unheiliger Zorn, sein in den Grundfesten gekränkter Stolz im Liedschlag ihre Bahn gewählt, und schon war der Degen gänzlich blank gezückt. Was dann geschah, sah die Sekundenzeiger der Uhren im Schloss wohl keine dreimal voranzucken. Doch fügte ich all die Male hintereinander, welche ich jenen Augenblick in meinem Geiste wieder und wieder aufs Neue durchlebte, so füllte er wohl Tage um Tage meines unseligen Lebens. Und doch bin ich nur einer einzigen Sache gewiss. Amalia erkannte den Entschluss des Barons, mich zu entleiben, und sie wollte ihn hindern. Sie sprang auf und fasste den Baron am Ärmel des unbewehrten linken Arms. Das Übrige verging im wahren Moment zu rasch und unentwirrbar. Und wann immer ich es später auf die Bühne meiner Erinnerung zum Da Capo rief, da soufflierte ihm schon meine jeweilige Gemütsverfassung diese oder jene nachträgliche Eindeutigkeit. War der Baron vom Zerren an seinem Ärmel so überrascht, dass er herumfuhr, auf den spitzstarrenden Stahl in seiner anderen Hand vergessend? War er vom Verrat seiner Versprochenen so verletzt, dass sein Zorn in jenem Herzschlag sich ein neues, vordringlicheres Ziel erkor? War sein Streich gegen mich schon so weit geschwungen, dass Amalia ihn nicht anders abzulenken wusste, denn ihren Leib in seine Bahn zu werfen? Ich weiß es nicht und glaube nicht einmal, dass der Baron oder Amalia selbst es zu fassen vermochten. Im einen Augenblick war meine Liebste aufgesprungen und im selben fast noch mit einem Schrei, welchem schon der Atem fehlte, auf ihren Sessel zurückgesunken, den Degen in ihrer Brust. Die erbarmungslose Spitze war gedrungen durch die weiße Haut und die Klinge ihr nachgefahren tief ins unschuldige Fleisch. Amaliens Blut begann zu sickern. Eine dunkelrote Wolke breitete sich aus im Himmelblau ihres Gewands. Und Amaliens Augen blickten erst den Baron, dann mich und mich und unverwandt mich bis zum bitteren Schluss an mit staunendem Vorwurf und flehen, dies ganze schäbige Missverständnis doch ungeschehen zu machen, bis sie ein letztes Wort hervorrang auf rosigen Bläschen, ihren Mundwinkel herabrinnend, ein letztes »Nein«. Ihr Auge brach und sie verschied.